Große Vielfalt muss auch in der Kultur und Religion dieser Stammesverbände geherrscht haben. Was wir germanische Religion nennen, war niemals in heiligen Büchern oder Ritualgesetzen festgelegt. Es veränderte sich im Lauf von 1,5 Jahrtausenden auf den ständigen Wanderungen der Stämme, in der Durchmischung mit anderen europäischen Völkern und nicht zuletzt später in der Begegnung mit dem Christentum. Zu den Problemen mit Sprache und Aussprache kommen die massiven Unterschiede zwischen den mitteleuropäischen Germanen und denen im südlichen Skandinavien, von denen die antiken Chronisten kaum etwas wussten.
Probleme über Probleme. Was uns nicht hindern soll, unbefangen zu erzählen, was gesichert scheint. Einmal, weil die alten Mythen so farbig und spannend sind, und zum anderen, weil es neben den vielen offenen Fragen doch auch zuverlässige Erkenntnisse über lange Zeiträume hinweg gibt. Etwa die Verehrung von Göttern in Gestalt hölzerner Pfähle, die Namen der Hauptgottheiten und die Opferung von Tieren im Rahmen großer Gemeinschaftsfeiern.
Nach germanischer Vorstellung sind die Götter keineswegs die ältesten Wesen im All. Vor ihnen und vor aller Schöpfung gab es schon die Riesen, die zu den später entstandenen Göttern ein zwiespältiges Verhältnis pflegten. Riesenmädchen bandeln mit den jungen Göttern an. Als zwischen zwei Götterfraktionen, den Asen und den Vanen, ein Krieg ausbricht, rufen die Asen die Riesen zu Hilfe, prellen sie aber um ihren Lohn. Schließlich versöhnen sich Asen und Vanen und aus dem Körper eines getöteten Riesen namens Ymir erschaffen die Götter die Welt. Die Erde aus seinem Fleisch, das Meer aus seinem Blut, die Berge aus Ymirs Knochen, die Wölbung des Himmels aus seinem Schädel. Jetzt entstehen auch die ersten Menschen aus einem Pflanzenpaar.
Wie sich die Germanen das Universum im Detail vorstellten, darüber gibt es nun bereits wieder mehrere unterschiedliche Versionen, überliefert in altisländischen Quellen aus spätheidnischer und aus christlicher Zeit, also möglicherweise ergänzt und umgedeutet. Eines dieser Modelle sieht die Welt in konzentrischen Kreisen angeordnet. In der Mitte leben die Götter in Asgard und die Menschen in Midgard. Der Urozean, in dem die schreckliche Midgard-Schlange schwimmt und sich vor Wut ständig in den Schwanz beißt, umfließt dieses Zentrum ringförmig und trennt es von Utgard, der Nichtwelt, wo die Riesen und andere Ungeheuer hausen.
Das zweite Modell sieht ähnlich aus. Mannheimar und Gotheimar, Menschen- und Götterheimat, wie die mittelalterlichen Skaldendichter in Island und Norwegen so schön sagen, sind von Utgard, der Nichtwelt, durch einen stürmischen Fluss und einen Wald aus Eisen geschieden. Modell Nummer 3 schließlich schildert das All als einen gigantischen Baum, die Weltenesche Yggdrasil. Ihre Wurzeln sind Menschenheim, Riesenheim und Totenheim. Ihr in den Himmel ragendes Geäst trägt Götterheim. Zwischen Menschenheim und Götterheim wölbt sich die gewaltige Regenbogenbrücke. Auf ihr reiten die Götter zu den Menschen und gelangen die toten Helden in ihr Paradies.
In allen diesen Modellen ist die Schöpfung latent bedroht. An den Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil nagt ein Drache. Im Meer lauert die Midgard-Schlange. Um eines Tages gemeinsam mit dem von den Göttern in Fesseln gelegten Fenriswolf und der Totengöttin Hel über die Welt hereinzubrechen und Menschen und Göttern ihr Ende zu bereiten.
Die Erde wird zerreißen und der Himmel darüber,
prophezeit ein Runenstein im schwedischen Södermanland.
Die Welt ist in Gefahr und das Menschenleben ein Risiko. Darum muss man sich die Gunst der Götter sichern. Als Ackerbauer und Viehzüchter erwarten die Germanen als Lohn für ihre eifrige Opferpraxis in erster Linie Fruchtbarkeit für ihre Felder, Gesundheit für die Tiere und gutes Wetter.
Er herrscht über Regen und Sonnenschein und es empfiehlt sich, ihn um eine gute Ernte und Frieden anzurufen.
Weiß die skandinavische Snorra-Edda über den Gott Frey oder Freyr zu berichten, dessen heiliges Tier ein Eber mit goldenen Borsten ist. Bei solchen Gelegenheiten hat man an heiligen Plätzen Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen geschlachtet und gemeinsam verzehrt. Schädel, Knochen und Fell hing man gern an Stangen im Moor auf oder versenkte sämtliche Überreste in einem tiefen See, um den jenseitigen Mächten ihren Anteil an der Kultmahlzeit zu geben. Die Forscher vermuten, dass auch Feldfrüchte, Milch, Käse, Brot, Wachs, Wollstoffe zu den regelmäßigen Opfergaben gehörten. Doch davon lassen sich natürlich kaum mehr archäologische Spuren entdecken.